Bitte nehmen Sie Platz. Wir kommen zum vorvorletzten Punkt der zweiten Migrationskonferenz. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, sich aus Diskussionen in Workshops zu entfernen, zu distanzieren, erstmal zumindest räumlich und dann gedanklich jetzt noch nicht, bitte. Wir haben als nächsten Punkt jetzt die kurzen Berichte aus den vier verschiedenen Workshops. Und angesichts der Zeit möchte ich auch alle bitten, die Vorgabe von Jan, die strenge Vorgabe von Jan einzuhalten und sich auf 3-4 Minuten zu beschränken. Dann bitte ich zunächst, ich folge jetzt einfach der Reihenfolge hier, die ich aufgeschrieben bekommen habe. Als erstes Bildung und Mehrsprachigkeit aus Raum 11. Bitte nach vorne.
Okay, also wir hatten natürlich das Problem, dass wir zu wenig Zeit hatten, weil auch so viele verschiedene Interessen da sind. Aber ich denke, wir haben trotzdem viele wichtige Punkte gefunden. Wir haben versucht, so Probleme und Lösungen zu finden. Also diese Spalte sind die Probleme oder das, worauf man achten muss. Und das sind die Forderungen, die sich für uns daraus ergeben. Und wir stellen jetzt hauptsächlich die Forderungen vor. Also eine grundsätzlich wichtige Forderung war, dass das Verständnis für den Schatz Mehrsprachigkeit, den die Kinder, die aus mehrsprachigen Familien kommen, mitbringen, dass dieses Verständnis in allen Bereichen der Gesellschaft sich doch sehr, sehr entwickeln muss und kann. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man, was hier jetzt sogar als Problem benannt ist, dass Herkunftssprache ja in unserem Verständnis, offiziellen Verständnis, oft an Länder geknüpft ist. Das trifft aber nicht für alle Gruppen zu. Also gerade die Kurden, die haben keinen Staat. Trotzdem gibt es ihre Sprache als eigenständige Sprache. Und deswegen muss man eigentlich auch über neue Begriffe nachdenken, wenn man Herkunftssprache sagt. Das muss man dann irgendwie sprachlich nochmal von Staat oder Nation trennen.
Ja. Dann hatten wir die Lehrkräfte, die eindeutig noch fehlen an den Schulen, um herkunftssprachlichen Unterricht zu unterrichten. Das Problem ist, es gibt zwar hier schon in Deutschland viele, die werden aber nicht anerkannt. Also wir wissen zum Beispiel, dass es auch daran liegt, dass sie manchmal nur einfach studiert haben und sie müssen aber mindestens 2 Fächer studiert haben. Dann ist die Voraussetzung, dass sie schon Deutsch auf Niveau C1 sprechen können. Also die Voraussetzungen sind einfach viel zu hoch schon mal. Das heißt, das muss alles leichter gemacht werden, die anzuerkennen. Und dann müssen halt viel, viel mehr überhaupt in Niedersachsen eingestellt werden. Es fehlen irgendeine Zahl von 1000 oder so, war eben in den Raum geworfen worden. Das fehlt.
Ja, machst du weiter? Genau, und das nächste Thema war, dass diese Möglichkeit, herkunftssprachlichen Unterricht durchzuführen, ja vielen Eltern gar nicht bekannt ist und dass die Schulen, oder sagen wir mal nicht alle Schulen, da auch kooperativ und unterstützend sind. Und der Vorschlag war, es soll bei der Sprachstandsfeststellung, also vor der Einschulung gibt es ja eine Sprachstandsfeststellung, schon erhoben werden, in welchem Herkunftssprache das Kind eventuell noch Unterricht bekommen soll oder auch für die Kinder, die nur Deutsch sprechen, an welcher weiteren Sprache haben die Eltern Interesse, damit dann sozusagen von Anfang an geplant werden kann, wie viel herkunftssprachlicher Unterricht an welchen Schulen benötigt wird.
Ja, und wenn es dann herkunftssprachlichen Unterricht gibt, dann ist das Problem, es gibt jetzt für einige auch schon Curricula im Kultusministerium, aber was ist mit denen, die dann halt neu hinzukommen würden, wenn wir jetzt neue qualifizierte Lehrkräfte dafür hätten? Da fehlen halt Curricula, die müssten halt auch wieder entwickelt werden.
Ja, genau. Und ansonsten viele Informationen in vielen Sprachen für alle Eltern. Das sind eigentlich so die wichtigsten Ergebnisse unserer Arbeitsgruppe.
Ja, und?
Ach so.
steht hier noch, dass auch die Lehrkräfte, die jetzt schon an den Schulen sind, vor allem interkulturell qualifiziert werden sollten und dafür halt generell sensibilisiert werden müssen, und zwar verpflichtend und nicht nur die Schule sagt, ach, heute machen wir dafür mal eine Fortbildung und wer Lust hat, dran teil oder nicht, und vielleicht machen wir das aber auch nicht, sondern dass es wirklich vom Kultusministerium auch vorgegeben wird, das muss überall gemacht werden, jeder Lehrer in Niedersachsen und jede Lehrerin. So.
Ja, herzlichen Dank. Gut, dann darf ich bitten, die Gruppe, was ist am Ende des Regenbogens?
Ja, genau, hallo. Wir haben den Workshop zur Sensibilisierung zur Situation von LSBTIQ-Geflüchteten in Hannover gemacht. Erstmal zu uns, wir arbeiten in der unabhängigen Beratungsstelle für Geflüchtete und Migrantinnen des Vereins KAGA e.V. und unsere Expertise, die wir mitgebracht haben, basiert natürlich auch darauf, dass unsere Ratsuchenden, die queeren Geflüchteten selbst, uns von ihren Erfahrungen und Kämpfen berichten, und wir bringen die Erfahrung mit aus der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Beratung. In unserem Workshop haben wir über die Situation von LSBTIQ-Geflüchteten in ihrem Herkunftsland, aber auch in Deutschland berichtet und haben uns dann mehr auf das Thema Unterbringung konzentriert und haben uns dazu dann in Gruppenarbeiten zwei verschiedene Texte angeschaut zu Modellen der Unterbringung von queeren Geflüchteten in Hannover und Berlin und haben uns hier vor allen Dingen auch auf die Nummer 8 vom Forderungskatalog der heutigen Konferenz bezogen, die erhebliche Verbesserung der Unterbringung von geflüchteten Menschen, und sind auch auf die Mindeststandards eingegangen, die ja auch neu formuliert wurden zur Unterbringung von geflüchteten Menschen in Unterkünften. Genau. Und dann noch das Fazit aus der Gruppenarbeit auch.
Genau, dann nehme ich deins. Als Fazit von unserem Workshop wollten wir 4 Punkte einbringen, als ausformulierte Forderungen auch, um mal die Forderungskatalog zu ergänzen. Erstens wäre das geschützte Unterbringung und sensible Beratung, Asylberatung von queeren Geflüchteten für ein sicheres Leben in Deutschland und auch eine Chance für ein erfolgreiches Asylverfahren. Zweitens Schulung zur Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen in Behörden und auch in Unterkünften. Drittens gute Kontakte zu Organisationen, Vereinen und Beratungsstellen, die als Anlaufstelle für queere Geflüchtete dienen. Und viertens die Unterstützung und Verstärkung von Selbstorganisation von queeren Geflüchteten und Selbstverwaltungsstrukturen, damit die Leute über sich sprechen können und ihre Forderungen und Erfahrungen selber einbringen können in Dialogen. Und als Ergänzung letztes von unserem Workshop, was wir Rückmeldung bekommen haben von einem interessanten Gespräch von Teilnehmenden, dass es wichtig ist, das Thema Queersein und Homosexualität in migrantischen Kontexten auch immer wieder zu thematisieren. Dankeschön.
Jo, dann Bedürfnisse und Forderungen von älteren Migranten.
So, wir haben 2 Fragen behandelt. Einmal, wie stellen wir sicher, dass migrantische Senioren bei gesellschaftlicher Teilhabe nicht außen vor bleiben? Und zweite Frage wäre, wie können Barrieren zwischen hiergeborenen und migrantischen Senioren abgebaut werden? Zu der gesellschaftlichen Teilhabe haben wir besprochen, was schon gemacht wird, was noch, wo es noch Bedarf besteht. Und überhaupt, also man sollte mehr muttersprachliche Informationen fördern, die über die Migranten-Selbstorganisationen weitergegeben können. Es gibt auch einige Sozialarbeiter, die Familie besuchen, um zu informieren. Die muss man auch, dieses Angebot muss auch viel, viel mehr ausgeprägt sein. Die Beratungsstellen müssen genutzt werden. Es wäre gut, einen Dolmetscherpool für Notfälle zu schaffen, auf die dann die Senioren zugreifen können bei Bedarf. Die Senioren müssen über ihre Rechte aufgeklärt werden und ihnen muss die Angst vor den Behörden, Anträge stellen und so weiter genommen werden. dazu, ja, es wäre mehr Projektförderung und mehr Projekte im Seniorenbereich erwünscht. Das kulturelle Denkweise der Migranten muss auch entsprechend die Situation in Deutschland ein bisschen angepasst werden, weil vielen ist das vielleicht, die gehen nicht so gerne in die Senioreneinrichtungen, weil es in ihrer Kultur nicht so gut angesehen wird. Und so weiter. Man muss Vorteile hier von diesen Angeboten, die hier in Deutschland gibt, herausarbeiten, ihnen deutlich machen. Die Diskriminierung zwischen den Senioren und von unter den Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen müssen auch abgebaut werden. Andererseits müssen die Migranten selbst aktiver werden und auf diese Angebote von sich aus zugehen. Da besteht noch großer Handlungsbedarf. Gegen die Einsamkeit von älteren Leuten muss vorgegangen werden, zum Beispiel durch irgendwelche Begegnungsangebote, oder der Trend geht zu dieser Mehrgenerationen-Quartierbildung. Am besten soll man niederschwellig anfangen und in erster Linie sollen geguckt werden, was schon gibt, was für Ressourcen schon gibt und wo es noch Defizite und Bedarfe bestehen und darauf hinarbeiten.
Ja, dann haben wir Barriereabbau und haben wir gedacht, ja, Senioren oder Seminare in Heimen, so Interkulturalität und Vorurteile abbauen, Begegnung zwischen deutschen und migrantischen Senioren schaffen, zum Beispiel Ausflüge, gemeinsame Seminare, ja, und Interesse von beiden Seiten feststellen und dann in dieser Richtung etwas anbieten. Ja, und dann Begegnungsorte für Senioren. Ich möchte gemeinsam etwas schaffen. Also generationenübergreifende Begegnungsstätte sollten wir das machen. Weil als ich hier kam, war ich noch nicht so alt wie heute. Und da habe ich in Begegnungsstätten habe ich auch ältere Menschen getroffen, die mir geholfen haben. Ja, also wir müssen das nicht Seniorenbegegnungsstätte nennen, sondern generationenübergreifende. Ne, damit keine Stigmatisierung entstehen. So, Interessegruppen soll gebildet werden, das kann man herausfinden, wenn man die beiden Gruppen zueinander finden, die Hiergeborenen, die Eingewanderten, dass die man gemeinsam auf Ausflüge sich mal richtig kennenlernen und dabei eigene Interesse erkunden, feststellen und miteinander etwas unternehmen. Da lernt man besser voneinander. Ja, und Angebote, die auch für Migranten interessant sind und fit halten. Ja, Wasser, Aquajoggen und Nordic Walking und durch die Allerriede laufen. Das ist schön, ja.
Ne? Das ist für alle schön.
Ja, und dann hat jemand vorgeschlagen, vielleicht jede 2 Jahre, dass man auch so eine Art Seniorenkonferenz dann mal abhalten soll, um die Befindlichkeiten dann feststellen zu können. Nicht nur vor die migrantischen Senioren, sondern allgemein. Danke.
Ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch die Gruppe Förderung von MSO.
Ja, wir haben den Workshop Förderung von MSO gemacht. Und wir haben dabei so ein bisschen das Ziel gehabt, eine Plattform vielleicht auch so ein bisschen dabei aufzubauen, wo eben die Schnittstelle stattfindet. Denn das war gerade sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant, dass Leute aus verschiedenen Gruppen, also von den Förderern, Vertreter aus Vereinen und Bevölkerung da waren, die miteinander kommunizieren konnten und voneinander erfahren konnten, was sie vielleicht vorher noch nicht wussten. Wir haben auch sehr davon profitiert und wir haben uns an 2 Fragestellungen entlang gehangelt. Wie kann ich meine Chancen auf Förderung verbessern? Und wie kann das Zusammentreffen von Bedarfen und Förderungen organisiert werden? Und dann haben wir also in Arbeitsgruppen zusammengearbeitet, nachdem wir also erstmal allgemein ein bisschen zu dem Thema gebrainstormt haben und haben dann konkret uns in die Rollen versetzt, der Förderer, der Vermittler, also Vereine, Organisationen oder auch private Personen, die für Projekte Förderung beantragen wollen, und die Bevölkerung. Und haben das dann ein bisschen aus dieser Rollenverteilung heraus überlegt, wie kann man die Chancen verbessern. Und zum Beispiel, dass die Anträge transparenter werden, dass es Beispielanträge gibt, dass die Ansprechpartner vielleicht noch besser im Vordergrund stehen, noch besser sichtbar sind, auch für Leute, die nicht so sehr integriert schon sind. Ich gehe jetzt nicht auf alle im Einzelnen aus, aber so aus der Bevölkerung, wenn langfristige Förderung gebraucht wird, dass eine Bedarfsanalyse vielleicht auch mal im eigenen Umfeld erstellt wird. Und dann bei den Vermittlern, dass die also aktiv auch sind und ganz aktiv ihre Bedürfnisse laut und überall auch anprangern und sagen, das sind unsere Bedürfnisse und wir brauchen Unterstützung, und wirklich auf die Suche selber gehen nach Beratung und die Infos zu sammeln und Unterstützer suchen, oder wenn man noch nicht gegründet ist, auch einen Verein zu gründen. Und dann das Ganze zusammenzutragen in die Fragestellung, wie kann das Zusammentreffen von Bedarfen und Förderung organisiert werden, nämlich öfter solche Runden wie hier auf der Konferenz heute zu machen, nicht nur einmal im Jahr, sondern öfter diese Runden zusammenzurufen, um Erfahrungen auszutauschen, wo es was gibt. Und
genau, und es brummt gleich durch das Mikrofon. Ja. Wie gesagt, wir haben das aufgeteilt in Förderer, Vermittler und Bevölkerung. Und was für uns wichtig war, war als erstes mal eine Schnittstelle zu erschaffen. Halt. Also in dem Sinne sind ja die Vermittler dann die Schnittstelle zwischen den Förderern und der Bevölkerung. Und das sind dann die aktiven Leute. Und da kommt auch die Organisation. Wir haben jetzt halt von den Förderern, die eine Gruppe hat gesagt, okay, wir brauchen mehr bestehende Veranstaltungen, oder bestehende Veranstaltungen sollten mehr genutzt werden. Social Media, Facebook, Infoveranstaltungen, halt die Fördermöglichkeiten an sich, müsste mehr populiert werden, damit die Leute wissen, das und das ist möglich, und da kann ich zum Beispiel bestimmte Förderungen aktiv in Anspruch nehmen. Die Bevölkerung an sich sagt zum Beispiel, MISO soll bessere, also Förderansprechpartner haben, die man direkt ansprechen, gibt es natürlich schon, aber es muss einfach mehr die Möglichkeit geben, dass man direkt an Leute kommt, um zu wissen, wie kann ich das umsetzen, was ich vorhabe, wenn ich helfen möchte, wem ich helfen möchte. Und auch zur Aufforderung zur Förderung, halt zur Selbstförderung, und Infoflyer zur Förderung zu erstellen, dass man halt einfach ein bisschen mehr Transparenz insgesamt halt in der ganzen Sache hat. Und von der Vermittlerseite aus halt mehr Networking, dass wir die Leute mehr zusammenbringen. Es war halt, wie er schon gesagt hat, sehr interessant, dass drei verschiedene Gruppen einfach schon aufeinander getroffen sind, wo zum Teil auch tatsächlich Förderer, Vermittler und die Bevölkerung auch tatsächlich anwesend war gerade. Wir haben die zwar ein bisschen verschieden aufgeteilt, aber da lässt schon tiefer blicken auf jeden Fall, dass nicht alle unbedingt alles voneinander wissen und es immer noch ziemlich viele Punkte gibt, die noch nicht transparent sind und die man auf jeden Fall noch, sagen wir mal, Wege, die man noch verkürzen könnte, damit es uns allen leichter gemacht wird, gerade so welche Plattformen aufzubauen. Ich denke, das Wichtige gerade bei dieser Geschichte ist, Zugang zu schaffen. Zugang zu Bildung, Zugang zu sozialen Plattformen, Zugang zu genauso welchen Workshops wie heute, was hier stattfindet. Das ist einfach ganz wichtig, dass das mehr in Szene gesetzt wird und aktiver gelebt wird und auch mehr Leute dazugeholt werden, die wirklich aktiv Bock darauf haben. Und wir haben uns auch gleich schon in der Gruppe dazu entschieden, wer Lust hat, darf gerne in Zukunft auch nochmal weiter an dieser Gruppe teilnehmen. Also es sollte jetzt nicht bei einem Workshop bleiben, sondern wir haben gesagt, okay, das sind schon die ersten Leute, die darüber nachdenken. Vielleicht können wir das direkt in eine Plattform verwandeln und von da aus direkt agieren. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt in Zukunft nochmal. Das war's eigentlich.
Ja, vielen Dank. Das ist auch gleich eine gute Überleitung zu dem Fazit.
Ja, das sollte noch kommen. Das sollte noch kommen, ganz kurz. Ja. Wir würden also den Punkt 2 des Forderungskatalogs von MISO dahingehend erweitern, dass wir sagen, es braucht eine Plattform, die den Erfahrungsaustausch zwischen Vereinen, die schon ganz viel haben und ganz viel Unterstützung bekommen haben, und denen, die ganz am Anfang sind, öfters stattfindet, auf einer Plattform. Und dann vielleicht auch werden wir uns nochmal bei MISO melden, um vielleicht für diese Treffen auch ein bisschen Förderung zu bekommen. Das wäre natürlich super.
Wo wir schon gerade dabei sind.
Ja, genau. Ne? Und, ja.
Das ist auch eine Schnittstelle.
Genau, das war's. Und dann genau. Und wer Interesse daran hat, an dieser Gruppe sich zu treffen, kann sich über MISO oder direkt bei uns, bei Afropea Hannover oder bei Linden Legends melden und ja, mitmachen.
Ja. Dankeschön auf jeden Fall.
Ganz konkret. Gut, ist gleich ein konkretes Angebot. Das ist gut.
Ja, wollten direkt lösen.
Ja. Peymann, das Schlusswort oder das Fazit der Konferenz.
Okay, vielen Dank. Also ich mache es ganz kurz. Erstmal finde ich oder finden wir, dass es eine sehr aufschlussreiche und sehr gute Anregungen gab, auch für die Weiterentwicklung des Forderungskatalogs, aber auch für die nächste Migrationskonferenz. Und wir bedanken uns dafür bei Ihnen und bei euch allen. Also wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Podiumsdiskussion, bei allen Moderatorinnen und Moderatoren der Workshops. Ihr habt tolle Arbeit geleistet, das sieht man auch anhand von Berichten. Wir bedanken uns insbesondere bei Imhild Schrader, die dann die ganze Moderation gemacht hat, und wir bedanken uns bei Ihnen und bei euch dafür, dass ihr so toll mitgemacht habt. Nur eine Statistik: an dem ersten Teil der Konferenz haben ca. 160 Personen teilgenommen, über 60% mit Migrationsgeschichte. Und das zeigt, dass die Beteiligung groß ist von Menschen mit Migrationsgeschichte, und das zeigt, dass dieses Format vielleicht auch für Sie interessant ist und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wir haben einen langen Nachmittag miteinander verbracht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen, fürs Hierbleiben und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Bis demnächst.